Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, und zwar 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Dort hören wir aus dem Wort Gottes. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, 4 oder 5 Tests, so stellten wir bereits mehrfach fest, sind es, die uns der Apostel Johannes hier im 2. Kapitel vorlegt. Es sind Tests, es sind Prüfungen, an denen die Christen damals, im Lauf des 1. Jahrhunderts, aber auch wir heute, prüfen können, ob wir im Glauben stehen, ob wir wirklich Gott vertrauen. Man kann sich darüber nämlich Illusionen machen. Wenn ich nett bin, oder Hauptsache ich glaube irgendwas. Nein, Johannes nennt hier sehr konkrete Tests. Zunächst einmal einen moralischen Test in den Versen 3 bis 6. Es geht hier um Gehorsam, Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Nicht Gehorsam gegenüber irgendwelchen Einfällen oder Erleuchtungen, sondern Gehorsam gegenüber dem, was Gott in seinem Wort geschrieben hat. Zweitens, der soziale Test. Hier werden wir vor die Frage gestellt, wie steht es um deine Liebe zu deinem Bruder? Johannes weist darauf hin, Liebe ist immer konkret. Liebe, sie hat keine Hintergedanken. Da gibt es kein Umzu. Ich bin jetzt freundlich damit. Dann der Abschnitt Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Man kann jetzt darüber streiten, ob wir diese Verse auch einen Test nennen wollen. Aber hier geht es um folgendes Problem. Es gibt in der Gemeinde unterschiedliche Geschwister. Geschwister, die mit ganz unterschiedlichen Fragen sind, dastehen, die auch mit ganz unterschiedlichen Fragen heute Morgen in den Gottesdienst gekommen sind. Das ist wie in einer Familie, das ist ganz normal, sagt Johannes. Nicht Väter, Jünglinge, Kinder, die haben andere Fragen. Die beschäftigen sich mit anderen Problemen, Themen. Genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Und dass sie sich mit unterschiedlichen Fragen beschäftigen, das ist ganz normal. Da ist überhaupt nichts Schlimmes oder Schreckliches dran. Und diese Unterschiedlichkeit darf uns nicht dazu verlassen, innerhalb der Gemeinde nun verschiedene Gruppen aufzumachen. Die Gemeinde in Gruppen einzuteilen, im Sinn von, wer gehört nun wohin? Sondern im Gegenteil. Johannes verfolgt genau das gegenteilige Ziel. Es geht darum, stimmt bei allen, mit welchen Fragen sie auch beschäftigt sind, stimmt bei allen die Richtung. Da bist du ein Kind im Glauben. Hast du den Vater erkannt? Da bist du ein Vater im Glauben. Hast du den erkannt, der von Anfang ist? Es geht um das gleiche Thema, es geht um die gleiche Richtung. Vielleicht sind andere Dimensionen, kommen andere Dimensionen hinzu, aber es geht um die Frage, stimmt die Richtung? Liebst du Gott, den Vater? Ist das Wort Gottes in dir? Oder ist es nur irgendeine allgemeine Religiosität, irgendein inneres Licht? Ist die Richtung auf Gott klar? Und heute Morgen kommen wir zum dritten, oder wenn man so will, vierten Test. Und hier geht es um das Zurückweisen der Weltlichkeit, der Liebe zur Welt. Und es geht um die Liebe zu Gott. Was ist meine Einstellung zur Welt? Verleugne ich die Welt? Sage ich Nein zur Welt? Und dabei wollen wir vier Punkte beachten, vier Punkte auch unterscheiden. Erstens, was ist das eigentlich, Welt? Was meint das eigentlich, wenn hier von Welt die Rede ist? Liebt nicht die Welt. Das zweite Thema ist der Weg der Welt, der Liebe zur Welt. Wie äußert sich das, Liebe zur Welt? Worin tut sich meine Weltlichkeit kund? Drittens, das Ergebnis der Liebe zur Welt. Wir können auch sagen, der Fluch der Weltlichkeit. Und viertens, die Erlösung von der Weltlichkeit, von der Liebe zur Welt. So praktisch geht es um die Frage, bist du dieser Welt verfallen? Oder wen liebst du? Liebst du Gott? Oder gehört dein Herz nicht doch eigentlich dieser Welt? Prüf dich mal. Teste dich. Ich bin darum gebeten worden, einige schreiben ja mit und ich möchte das sehr gerne stimulieren, und einige baten mich darum, auch innerhalb der Predigt deutlicher zum Ausdruck zu bringen, wenn ich jetzt zum nächsten Punkt komme. Und ich möchte das sehr gerne tun. Es geht also um vier Punkte. Erstens, Welt, was ist das eigentlich? Definition. Zweitens, Weg, Weise der Liebe zur Welt. Wie äußert sich das? Was heißt das praktisch? Was heißt das konkret? Wir leben doch alle in dieser Welt. Drittens, der Fluch der Liebe zur Welt. Und viertens, die Erlösung von der Welt, von der Weltlichkeit. Zwei Richtungen stellt uns der Apostel Johannes hier vor Augen. Zwei Richtungen, die gegeneinander gehen. Entweder Liebe zu Gott oder Liebe zur Welt. Das sind gegensätzliche Richtungen. Du kannst nicht beide Richtungen gleichzeitig gehen. Du kannst nicht sowohl Gott lieben als auch die Welt. Und von daher lautet die Botschaft, liebt nicht die Welt. Habt nicht die Welt lieb, noch das, was in der Welt ist. Mit anderen Worten, es wird uns heute Morgen als dritter oder vierter Test die Frage gestellt, was ist dein Verlangen? Was ist deine wirkliche, soll ich es mal sagen, Passion? Du kannst dein Herz nicht an zwei Richtungen, gegensätzliche Richtungen verschenken. Wem gehört dein Herz? Und da lassen Sie uns zuerst darüber nachdenken, was hier unter Welt zu verstehen ist. Also wir kommen jetzt zum ersten Punkt. Was ist mit Welt gemeint? Und tatsächlich ist es so, dass dieses Wort Welt im Neuen Testament sehr unterschiedlich verwendet wird. Übrigens ähnlich wie im Deutschen auch. Ja, das Wort Welt können wir auch unterschiedlich verwenden. Und so ist das auch im Griechischen, also der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben worden ist. Zum einen kann dieses Wort verwendet werden für das gesamte Universum, für alles, was Gott geschaffen hat. Zweitens kann dieses Wort sich beziehen auf die Erde, also auf unseren Planeten, auf unsere Lebenswelt, in der wir uns bewegen. Drittens kann sich dieses Wort Welt beziehen auf die Gesamtheit der Menschheit und auf all das, was sie besitzen oder zu besitzen meinen, und auch auf alle ihre Überlegungen und Gedanken. Griechischen steht hier das Wort Kosmos. Nicht Welt, insgesamt alles, was geschaffen ist. Zweitens die Erde, die menschliche Lebenswelt. Und drittens die Gesamtheit der Menschheit mit all ihren Besitzungen und Überlegungen. Und dann hat das Wort Welt im Neuen Testament noch eine andere Bedeutung. Und diese Bedeutung ist hier gemeint. Und danach meint Welt, ich sage es einmal, das System dieser Wirklichkeit, das System dieser Weltordnung, und zwar insofern sie von Gott weggegangen ist, sich von Gott entfremdet hat, wenn Sie so wollen, gottlos ist. Welt, das meint die Struktur, die Wirklichkeit alles dessen, was uns begegnet, insofern dieses von der Sünde, vom Bösen vergiftet, beherrscht und verführt ist. Welt, das ist die Wirklichkeit, insofern sie unter dem Zorn Gottes steht, unter dem Gericht Gottes. Welt, das ist einerseits Schöpfung, aber Schöpfung, insofern sie im Aufstand, in der Rebellion gegen Gott steht. Welt, damit ist praktisch gemeint die Wirklichkeit, aus der du Gott heraushältst. Wo du eigentlich sagst, da hat Gott nichts verloren. Dann fragt man nicht mehr nach den Geboten Gottes. Da zähle nicht mehr Liebe zum Nächsten, sondern da zählen meine Ellbogen, meine Tricksereien und meine Geschicklichkeit. Die Welt, das ist auch die Dimension der uns umgebenden Wirklichkeit, in der wir nicht den Bruder suchen, sondern ihn hassen. Denn das bedeutet es, ihn nicht zu suchen. Welt, damit ist gemeint die uns umgebende Wirklichkeit, insofern sie nicht den Zielen und den Normen Gottes entspricht, sondern unseren Plänen, unseren Vorstellungen. Welt, das ist der Bereich der Wirklichkeit, der aus den Unerretteten, aus den unerlösten Menschen besteht, die dann nach den Regeln, nach den Standards, nach den Normen, den Trends dieser Wirklichkeit leben. Welt, das ist der Bereich, über den der Teufel Macht ausübt. Genau das ist hier gemeint. Der Apostel Paulus schreibt dieses Jahr in Konfrontation mit den Gnostikern, also mit Leuten, die auf ihre religiösen Erleuchtungen, Erlebnisse, Erfahrungen ganz besonders stolz gewesen sind. Es waren Leute, die behaupteten, wir haben das innere Licht. Und wenn wir das innere Licht haben, dann ist es gleichgültig, wie wir zu dieser Welt stehen, zu diesem System der Gottlosigkeit verhalten. Und darauf antwortet Johannes einem Christen, einem, der wirklich Christ ist, ist es niemals gleichgültig, wie er sich gegenüber einem gottlosen, einem von Gott in Rebellion sich befindenden System verhält. Es kann ihm nicht gleichgültig sein, wenn du Christ bist. Warum? Diese Welt ist, sie lebt in Feindschaft zu Gott. Und kannst du mit einem System, das in Feindschaft gegen Gott steht, Frieden schließen? Das Kennzeichen eines weltlichen Menschen ist es darum, danach zu fragen, was Gott nicht will. Beziehungsweise er fragt nicht danach, was Gott will. Das kommt aber aufs Gleiche raus. Ihn interessiert nicht das, ob er Gott gefällt in seinem Leben. Er fragt danach, wie komme ich an? Wie gefalle ich? Ich gehe dann den leichtesten, den einfachsten Weg. Danach zu fragen, was Gott will, oh, ich müsste ja meine Bibel lesen. Aber das ist eigentlich nicht so mein Ding. Es ist das Diesseits, das lockt. Eben die Wirklichkeit, insofern sie mit Sinnen, mit unseren Sinnen wahrnehmbar ist. Das ist mit Liebe zur Welt gemeint, mit Weltlichkeit. Weltlichkeit, das ist so in dieser Welt leben, so in dieser Welt existieren, als ob es keinen Gott gibt, als ob wir Gott vergessen haben. Weltlichkeit, das bedeutet ganz konkret, dass ich mich um mich selbst drehe, dass ich meine Berufsentscheidung nur davon abhängig mache, was mich interessiert, und ich frage nicht danach, was Gott will. Weltlichkeit, das bedeutet auch, dass, wenn ich vor der Frage stehe, wen ich heiraten soll, ich nur danach gehe, was mich interessiert und nicht, was Gott will. Kurzum, ich lebe so, als gäbe es keinen dreieinigen Gott. Und mit einem Fremdwort nennt man das säkularisiert. Man lebt ihn als jemand, der dieser Weltzeit verfallen ist, diesem Säkulum, dieser Weltzeit verfallen ist. Und dann funktionierst du als Getriebe, als Rädchen im Getriebe dieses Systems. Eben nur als Teil der Strukturen dieser Welt. Einer Welt, ich wiederhole es, die von Gott nichts wissen will. Wie so ein Embryo an der Nabelschnur der Mutter hängt, so bist du abhängig vom System, vom Gestell dieser Welt. Du bist dann im wahrsten Sinne des Wortes Angestellter dieser Welt. Und von Natur sind wir das alle. Sind wir diesem Zeitlauf verfallen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, dass Gott zu uns kommen muss, um uns herauszutreten, um uns aus den Fesseln, den Stricken, mit denen wir an diese Welt gebunden und gekettet sind, zu lösen und zu erlösen. Durch seinen Geist, dadurch, dass er uns eine neue Richtung in unserem Leben gibt. Und dies nennt das Neue Testament Wiedergeburt. Solange wir unsere Quellen, unseren Anker in dieser Welt haben, aus dieser Welt leben, sind wir für Gott tot. Wir waren, sagt Paulus einmal, tot in unseren Vergehungen und Sünden. Das waren wir alle. Und dieses Todsein, das besteht so lange, bis wir hineinversetzt sind in den Bereich Gottes, in das Reich Gottes. Und das wirkt sich immer aus, dass wir die klare Richtung hin auf Gott haben, dass wir Gott lieben. Zwischen diesen beiden Herrschaftsbereichen, der Welt, dem System, das gottlos ist, und dem Reich Gottes, da besteht ein Kampf. Und in diesen Kampf bist du hineingenommen. Dieser Kampf, der unmittelbar nach dem Sündenfall beginnt. Wo Gott sagt zu Adam und Eva, ich will Feindschaft setzen. Da besteht Feindschaft. Da besteht keine Freundschaft. Da besteht kein Kompromiss. Und darauf stößt uns Johannes hier. Diese Bereiche, sie stehen nicht in irgendeiner Synthese zueinander, sondern sie sind einander entgegengesetzt. Enttäuschen wir uns bitte hier nicht. Das System dieser Wirklichkeit steht unter der Herrschaft des Teufels, des Satans. Und es ist im Kern gottfeindlich, gegen Gott gerichtet. Aber, und darauf weist uns Johannes auch hin, ohne uns irgendwie Illusionen zu machen, auch in uns selbst ist immer und immer wieder dieses System. Es ist nicht nur etwas, was uns umgibt. Nein, es ist auch in uns. Und es versucht uns. Es versucht uns immer wieder zurückzuziehen. Uns immer wieder zu verführen. Immer wieder zu ziehen. Und wenn Sie mich fragen, gibt es da eine Hoffnung? Dann können wir antworten, ja, es gibt eine Hoffnung. Aber eben diese Hoffnung ist nicht in uns. Die ist auch nicht um uns. Die ist in einem, in dem, was Jesus Christus getan hat, ja in ihm selbst. Hoffnung haben wir durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Da am Kreuz hat er Satan, den Fürsten dieser Welt, besiegt. Darum dürfen wir dann im Glauben bekennen, was Jesus einmal in Johannes 15 sagt. Ihr seid nicht mehr von der Welt. Ihr lebt nicht mehr aus der Welt. Ihr lebt zwar noch in dieser Welt, aber eure Quellen, eure Wurzeln sind andere. Der Herr erläutert auch in diesem Kapitel übrigens, in Johannes 15, woran das liegt, dass unsere Quellen da nicht mehr in dieser Welt sind. Er sagt, es ist gleich darauf, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt heraus aus dieser Welt. Christus, er ist es, der uns aus dem Verfallensein an diese Welt gerettet hat und rettet. Und die Verheißung haben wir, bis ans Ende retten wird. Aus all diesen Bindungen, diesen Fesseln, an die wir gebunden sind in dieser Wirklichkeit. Wir hörten das letzte Mal, wir können noch mal reinschauen in die Bibel, es steht in Kapitel 2, Vers 13, wo Johannes sich an die jungen Männer wendet, unmittelbar vor unserem Abschnitt und sagt, ihr seid stark und habt den Bösen überwunden. Oder nehmen wir noch ein Wort aus dem ersten Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Da sagt Johannes, was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Warum? Eben weil es nicht mehr die Quellen in sich selbst hat, sondern in Gott. Und das ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Unser Glaube. Was heißt das, die Welt zu überwinden? Eben das heißt, ein Leben zu führen, das nicht dem Trend der augenblicklichen Zeit entspricht, sondern ein Leben zu führen, das sich an den Geboten Gottes orientiert. Ein Leben zu führen, in dem ich meinen Bruder und meine Schwester suche, ihn liebe. Hier schildert uns das Wort Gottes jeden Menschen. Und jeder Mensch, er hat das Leben verloren seit dem Sündenfall. Aber er hat nicht das Leben, das Verlangen nach Leben verloren. Ich erinnere noch einmal an das, was wir vorhin in der Schriftlesung lasen. Ihr seid dem Verderben der Welt entflohen. Wie ist dieses Verderben in dieser Welt? Wie ist dieses Kaputtgehen in dieser Welt? Petrus erläutert es uns. Er sagt, es ist durch die Begierde, durch die Lust in dieser Welt, durch die Begierde. Hörst du? Jeder Mensch ohne Gott hat kein Leben, aber er hat etwas. Er hat das Verlangen nach Leben. Er hat diese Sehnsucht nach Leben. Er hat diese Begierde nach Leben. Dann gibt es eine Möglichkeit. Entweder du gehst zu der Quelle des Lebens zurück und das ist Gott. Oder du suchst in der Welt. Seit dem Fall Adams herrscht in dir, wenn du nicht Christus hast, diese hungrige Leere. Die hungrige Leere desjenigen, der Gott gleich sein wollte. Das Ergebnis war nur Tod. Praktisch sieht das so aus, dass du nicht mehr Gott suchst. Dann ist deine Richtung auf Erfolg ausgerichtet, nicht mehr auf Heiligung. Dann ist deine Richtung vielleicht nach vorwärts gerichtet, aber nicht mehr nach oben. Und wenn du diese Sehnsucht nach Leben, die in jedem von euch, von ihnen ist, wenn du diese Sehnsucht nach Leben nicht bei dem lebendigen Gott stillst, dann wirst du es automatisch in der Welt suchen. Geht gar nicht anders. Und das meint die Gier in dieser Welt, die Begierde, die Lust. Ich garantiere dir, das wirkt sich aus wie eine Fata Morgana in der Wüste. Da spiegelt sich irgendetwas wie eine Quelle dir vor Augen. Und dann stürzt du dorthin und das Einzige, was du kriegst, das ist deinen Mund voller Sand. Das ist das Ergebnis der Lust dieser Welt. Und diese Lust, so zeigt unser Abschnitt auf, erfächert sich dreifach. In der Lust des Fleisches, so sagt uns Johannes hier, in der Augenlust, der Lust der Augen und im Hochmut des Lebens. Und damit kommen wir in unserer Predigt jetzt zum zweiten Punkt. Also der Weg der Weltlichkeit. Worin tut sich die Weltlichkeit kund, das Verfallensein an diese Wirklichkeit, an dieses gottlose System? Also unser zweiter Punkt. Was ist der Weg, mit dem diese Welt, diese gottfeindliche Welt, uns in den Griff kriegen will? Immer und immer wieder. Und das Wort Gottes sagt, es sind drei Wege. Drei Wege, in denen wir in der Gefahr stehen, von Gott weggelenkt zu werden, weggesogen zu werden. Nicht wie so ein riesiger geistiger Staubsauger, der uns dann weglenkt in unserem Alltag, weg von Gott und seinen Geboten, dem, was er will. Johannes sagt, es ist die Lust des Fleisches, es ist die Lust der Augen, die Augenlust, und es ist der Hochmut des Lebens. Und entsprechend könnten wir schon sagen, ist es umgekehrt, dient nicht der Lust des Fleisches, dient nicht der Lust der Augen und dient nicht dem Hochmut des Lebens. Was ist eigentlich gemeint mit Lust des Fleisches oder mit Fleischeslust? Ich sage zunächst einmal, was damit nicht gemeint ist. Damit ist nicht gemeint, wenn ich gerne auch mal wieder ein Kotelett esse. Kann sein, dass ich dann auch fleischliche Gelüste habe, aber das ist hier nicht gemeint. Sondern wir wollen hier denken an die Aufzählung der Werke des Fleisches, die uns der Apostel Paulus einmal in Galater Kapitel 5, Vers 19 gibt. Dort sagt er uns ganz konkret, was das heißt. Lust des Fleisches. Es heißt dort, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, die sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienerei und Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord und Trunkenheit und Gelage. Es sind, wenn man so will, vier Bereiche, die uns hier vor Augen geführt werden. Einmal der Bereich der geschlechtlichen, der sexuellen Unmoralität. Zweitens, der Bereich der Religion. Achten wir darauf, dass ein Werk des Fleisches keineswegs etwas Geistliches, wir kommen gleich noch drauf. Drittens, der gesamte Komplex. Paulus wird hier sehr ausführlich in Galater 5, der gesamte Komplex des Streites, der Zwietracht, des Neides, der Uneinigkeit und des Einander-Austricksens. Und der vierte Bereich, der Bereich, ich sage einmal, der Maßlosigkeit, Trunkenheit, Gelage und ähnliches. Gehen wir mal ganz kurz auf jeden dieser Bereiche ein. Zum einen äußert sich die Lust des Fleisches in jeder Form von sexueller Unmoral. Und tatsächlich verbietet die Heilige Schrift jede Form von körperlicher Intimität außerhalb der Ehe. Lust des Fleisches, es zieht uns von Gott weg. Du sollst nicht Ehe brechen, so sagt es Gott in seinem Wort, unmissverständlich. Dann der zweite Aspekt. Auch der gehört zur Lust des Fleisches. Deine natürliche Religiosität, Götzendienst, Zauberei, Magie, Aberglauben. Ich sagte es schon. Wir denken vielleicht so heutzutage ganz besonders, naja, dieser Bereich, der ist etwas Geistliches. Dieser Mensch beschäftigt sich doch mit Religion. Es gibt einen Haufen von Religion heute in dieser Welt, der nichts anderes ist als ein Werk des Fleisches. Soll ich mal konkret werden?
Harry Potter.
Ja, dieses Buch beschäftigt sich mit Übernatürlichem, ganz zweifellos. Dahinter steckt eine Ideologie, die nennt man, ich sag mal ein Fremdwort, Holismus. Das heißt Ganzheitlichkeit. Und diese Lehre, die besagt, ist egal, mit welcher Religion du dich beschäftigst, Hauptsache, du beschäftigst dich überhaupt mit irgendetwas Übernatürlichem. Hauptsache, du hast irgendwelche spirituellen Erfahrungen. Hauptsache, du hast irgendwelche Berührungen oder Kontakte mit der unsichtbaren Welt. Und übrigens, genau das war das Gleiche, was auch einst der Gnostizismus lehrte, die Gnosis. Lasst uns das alles nicht so eng sehen mit Religion. Hauptsache, ihr glaubt irgendwas und habt irgendwelche inneren Erleuchtungen. Die Heilige Schrift denkt darüber anders. Werke des Fleisches im Blick auf Religion. Soll ich noch ein Beispiel sagen? Ich bin davon überzeugt, dass ein absoluter, der größte Teil dessen, was heute unter Worship läuft in den Gemeinden, nicht geistlich ist, sondern fleischlich. Soll ich noch ein biblisches Beispiel nehmen? Im Kolosserbrief Kapitel 2, da wird uns einmal von Leuten berichtet, die auch in der Gemeinde sind, die ein, man höre und staune, asketisches Leben führen. Da kann man doch nun wirklich nichts dagegen sagen, oder? Und die stellten ungemein viele Regeln auf. Berühre nicht, betaste nicht, koste nicht, das solltest du mehr machen und jenes noch weniger lassen oder wie auch immer. Jetzt achten Sie mal darauf, wie der Apostel darauf reagiert. Er sagt nicht, na, ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, es sieht fromm aus. Nein, er sagt Folgendes. Er sagt, diese Religiosität ist zu nichts anderem da, als zur Befriedigung des Fleisches. Und er sagt noch mehr, hören wir da gut zu. Eine solche Religiosität macht die Gemeinde kaputt. Warum? Weil sich dann nicht jeder an Christus hält, sondern eben an seinen eigenen Moralkodex. Traditionen, das war bei uns immer so. Werke des Fleisches, auch Religiosität gehört dazu. Religiosität, die nicht ausgerichtet ist auf den dreieinigen Gott, die ihren Halt nicht wirklich in dem findet, was Christus getan hat auf Golgatha. Das ist Werk des Fleisches. Und schließlich gehört zur Lust des Fleisches das ganz weite Feld des Streites, der Intrigen, der Verleumdungen, des Säens von Zwietracht unter Menschen. Wir kennen das alle nicht. Es kitzelt, es reizt, so wieder einmal zu stacheln, Misstrauen zu sehen, über einen anderen zu reden. Und das alles selbstverständlich in der vielleicht nicht unausgesprochenen, aber immer vorausgesetzten Hoffnung, wenn ich den anderen nur möglichst niedermache, ihn schlecht mache, dann leuchtet vielleicht meine Funzel ein bisschen heller. Frage, liebst du Gott, der du solches anzettelst? Liebst du wirklich dadurch Gott? Dann der vierte Themenkomplex, Maßlosigkeit, Sucht. Es ist alles, was unsere Sinne benebelt. Alles, was uns in einen Rauschzustand hineinversetzt. Trunkenheit, Gelage. Und übrigens, ich bin auch davon überzeugt, dass inzwischen auch ein Großteil der Musik und dass man sich permanent mit Musik meint, berieseln lassen zu müssen, nichts anderes ist als diese Maßlosigkeit, die uns wegleitet von Gott. Johannes sagt, alles dieses, diese Lust des Fleisches, sie steht der Liebe Gottes entgegen. Es ist Ausdruck des Systems dieser Weltlichkeit. Es ist Ausdruck meiner, deiner Rebellion gegen den lebendigen Gott. gib dieser Lust des Fleisches nicht nach. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Auf das Zweite, was diesen Weg der Weltlichkeit bedeutet, was Johannes hier nennt, das ist die Augenlust. Das ist die Lust der Augen. Nicht wahr? So furchtbar viel dringt durch unsere Augen in uns hinein. Viele kennen von Ihnen die Begebenheit aus dem oder die Geschichte, die John Bunyan einmal in der Pilgerreise schildert. Er erinnert hier an 1. Mose 3. Und da weist er darauf hin, achtet mal darauf, wie fing die Schlange die Eva? Nun, sie verwickelte sie in ein Gespräch. Es ging zunächst um das Thema des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann lenkt die Schlange langsam die Eva dazu, misstrauisch gegenüber Gott zu sein. Gott meint es eigentlich nicht gut mit mir. Eigentlich ist er gegen mich. Eigentlich enthält er mir etwas vor. Und dann wird sehr anschaulich, Schritt für Schritt, im 1. Mose 3 berichtet, was die Konsequenz dieser Einstellung bei der Eva war. Ich lese Ihnen das mal vor, 1. Mose 3. Eva sah mit den Augen, dass von dem Baum gut zu essen war, ja, dass eine Lust es war für die Augen, ein begehrenswerter, ein lustvoller Baum wäre, weil er weise macht. Und dann nahm sie von der Frucht und aß. Es fällt auf, wie sehr detailreich uns die Heilige Schrift dies berichtet, wie das vonstatten gegangen ist. Erstens, Eva sah, sie erblickte. Aber das war nicht einfach ein funktionales Sehen, so wie man etwas zur Kenntnis nimmt. Nein, es gibt eben ein lüsternes, ein gieriges, ein begehrendes Sehen. Und das war bei der Eva der Fall. Sie sah diese Frucht. Es war eine Lust für ihre Augen. Und dann gibt sie dieser Lust nach. Wir sind versucht, einen Film anzuschauen. In eine Videothek zu gehen. Videos werden in das Haus gebracht. Oder wir surfen im Internet. Oder wir blättern Jugendzeitschriften durch. Männerzeitschriften oder auch Hausfrauenmagazine. Auch da steht furchtbar viel Unmoralität drin. Man braucht nur die Überschriften zur Kenntnis zu nehmen. Mach's nicht. Tu's nicht. Je mehr du dem nachgibst, desto mehr wird deine Beziehung zu Gott in Mitleidenschaft gezogen. Ja, geht kaputt. Es gibt hier nur ein Entweder-Oder. Es gibt hier nicht graduelle Unterschiede. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Der leibliche Bruder des Herrn, Jakobus, sagt es einmal in seinem Brief folgendermaßen. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, von seiner Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, sie gebiert den Tod. Jakobus 1, die Verse 14 und 15. Am Anfang steht die Lust, steht die Gier. Am Ende steht das Leben. Entschuldigung, steht der Tod. Ihr Lieben, ziehen wir den Herrn Jesus Christus an und treiben nicht Vorsorge für das Fleisch, sondern lasst uns hier wachsam sein, auch wachsam gegen uns selbst. Schließlich weist der Apostel Johannes uns warnend auf den Hochmut des Lebens, auf unseren Stolz, auf unsere Hybris, auf unseren Hochmut. Viele Leute kriegt der Teufel mit der Lust des Fleisches, in welcher Form auch immer. Mit der Geschlechtlichkeit, in der Religiosität, mit Streitereien oder mit Maßlosigkeit. Andere fängt er mit Augenlust. Nicht wenige, sie werden gefangen durch ihren Stolz, ihre Leistungen, ihr Können, ihr vermeintliches Vermögen, ihr Aussehen, ihre Gesundheit, ihre Kraft, ihre gute Erziehung. Und da geht es immer um dieses Denken, ich krieg das schon selbst hin, ich schaffe es schon selbst. Hochmut des Lebens nennt Johannes das. Aber ich will es noch einmal sagen, übersehen wir das nicht, fassen wir das jetzt alles nicht als Moralisierendes auf, so nach dem Motto, das darfst du nicht. Es geht nicht darum, das will Johannes hier nicht rüberbringen, was wir alles tun sollen und nicht tun sollen, lassen sollen oder wie auch immer. Das ist erst eher eine Folge, sondern es geht im Kern um etwas anderes, nämlich um die Frage, stehst du in einem heiligen Krieg gegen dich selbst? Suchst du Gott? Liebst du ihn? Was ist die Richtung in deinem Leben? Worauf bist du ausgerichtet? Und dann ist deine Folge, dass du ein Fremdling bist in dieser Welt. Die Frage lautet, wen liebst du? Gott lieben. Gott lieben, was heißt das eigentlich? Dass mein Leben ihm gehört. Dann liebst du die Welt nicht. Wenn du die Welt liebst, wie die Gnostiker, durchaus in ihrer ichhaften Religiosität, dann wirst du die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und den Hochmut des Lebens nachgeben, wirst ihm nachgeben, wirst ihnen dienen. Aber wenn du dagegen den Vater der Ewigkeit liebst, dann wirst du gegen diese Lust, die in dieser Welt ist, den Kampf aufnehmen und damit auch immer gegen dich selbst. Tag für Tag. Das ist der praktische Test. Das ist der Test, den uns Johannes hier vor Augen führt. Und an dem sich entscheidet, bist du ein Kind Gottes oder bist du es nicht? Bist du einer, der Gott glaubt oder bist du es nicht? Bist du jemand, der Gott liebt oder bist du es nicht? Und wenn du nicht Gott liebst, dann hängst du automatisch dein Herz an etwas anderes, nämlich an diese Welt. Und damit komme ich zum dritten Punkt der Predigt, dem Fluch, dem Verfallensein an diese Welt. Und dazu lesen wir noch einmal Kapitel 2, Vers 17, wo Johannes sehr kurz, sehr knapp sagt, die Welt, sie vergeht und alle ihre Lust. Von Natur aus verbringen wir unsere Zeit damit, Dinge in diesem Leben anzuhäufen, Dinge zu sammeln, uns abzusichern. Johannes erinnert uns hier an die uns allen eigentlich geläufige Tatsache, dass das alles zeitlich ist. Alle unsere Sicherungen, all dem, dem wir hinterherjagen in dieser Welt, es ist zeitlich, es ist vergänglich. Es wird einmal zerfallen wie Staub und Asche. Darum dürfen wir alles in dieser Welt brauchen, gebrauchen. Wir brauchen uns nicht aus dieser Welt zurückzuziehen. Aber wir verwenden sie als Menschen, deren Herz Gott gehört. Und dann werden wir es in der rechten Weise gebrauchen. Ein Leben, so sagt uns Johannes, das dieser Welt verfallen ist, das hat keine Zukunft. Wenn du dein Leben führst, indem du dich orientierst an der Lust des Fleisches, an der Lust deiner Augen, an dem Hochmut des Lebens, das Ende des Liedes, so sagt Johannes, das kann ich dir jetzt schon sagen, das ist, du gehst daran kaputt. Du erntest Verderben und schlussendlich Verdammnis. Wenn jemand die Welt liebt, in ihm ist die Liebe des Vaters nicht. So lesen wir. Noch einmal, haben wir verstanden, haben wir wirklich gehört, wie kompromisslos diese Aussage ist? Das ist doch erschreckend in ihrer Unbedingtheit. Ich lese es noch einmal. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es geht hier um ein Entweder-Oder. Johannes sagt nicht, wenn jemand die Welt liebt, dann hat die Liebe zu Gott nicht so ein Primat in seinem Leben. Dann steht sie nicht an erster Stelle. Sondern das Wort Gottes sagt hier sehr deutlich, wenn jemand die Welt liebt, dann existiert die Liebe zu Gott nicht. Warum ist das so? Ganz einfach. Weil du nur ein Herz hast. Du hast nur ein Zentrum in deinem Leben. Und du kannst dieses Zentrum nicht teilen. Probier's doch mal. Entweder dein Leben ist ausgerichtet auf Gott, oder es ist ausgerichtet auf diese Welt. Du hast nur ein Herz zu verschenken. Alles andere nennt die Schrift übrigens geistliche Hurerei. Und das geht nicht. Das ist Ehebruch. Man begegnet heute vielfach der Auffassung, dass es so etwas wie fleischliche Christen gibt, im Unterschied dann zu geistlichen Christen. Leute, die so reden, argumentieren, erst kann man als Mensch Jesus als Retter annehmen, dann ist man ein Christ, aber eben noch ein fleischlicher, und dann muss man noch einmal, sozusagen ein zweites Mal, Christus als Herrn annehmen, damit er sozusagen auf dem Thron des Herzens sitzt. Gern begründet man diese Unterscheidung mit einer Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Ich will heute nicht auf diese Stelle eingehen. Aber so viel dürfte auf jeden Fall aus diesem Abschnitt deutlich sein. Die Schrift lässt keinen Raum für ein sogenanntes fleischliches Christentum. Entweder du bist Christ, dann prüfe dich. Dann folgst du Gott. Dann suchst du Gott. Dann gehört dein Herz Gott. Oder du gehörst der Welt. Und dann gehört dein Leben dem System dieser Wirklichkeit, in dem es ohne und gegen Gott zugeht. Das ist der Fluch dieser Welt. Denn das bedeutet, das Ende ist der Tod. Und der vierte Punkt meiner Predigt: Befreiung von der Weltlichkeit, Liebe zu Gott und damit auch Befreiung von dem Verfallensein an diese Welt. Wie heißt es hier? Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Apostel Paulus schreibt einmal: Von mir sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Bitte achten wir darauf. Im Kern geht es nicht um eine Flucht aus dieser Welt. Wo willst du denn noch hinfliehen? Nicht? Es gibt Christen, die meinen, wir werden von der Weltlichkeit dadurch erlöst, dass man seine ganze Kraft einsetzt, um sich von dieser Welt fernzuhalten und dabei eben dann entsprechende Regeln aufstellt. Nein, ich sage es noch einmal. Im Kern, worauf dieser Abschnitt hinzielt, ist etwas anderes. Es ist die Frage, die heute Morgen der Herr uns stellt: Wen liebst du? Wem gehört dein Herz? Merken wir den Unterschied. Wenn dein Herz wirklich dem Sohn Gottes gehört, dann brauchst du nicht vor der Welt weglaufen, weil du zu Gott hinläufst. Dann entfernst du dich automatisch, sage ich jetzt mal, von der Welt. Wenn du verliebt bist, dann hast du eine Sehnsucht, mit dem, den du liebst, zusammen sein zu wollen. Paulus sagt, diesem Wort, was ich eben gerade gelesen habe aus Galater 6, das Einzige, was uns hält, ist der wahre Glaube. Der Glaube an das Kreuz oder genauer an das, was an diesem Kreuz geschehen ist. Und durch das, was dort geschehen ist, bin ich, sagt Paulus, der Welt gekreuzigt. Sodass meine Schuld, meine Ungerechtigkeit, meine Unreinheit, mein ganzes Weltverhaftetsein dort am Kreuz hängt. Und meine ganze Sehnsucht, meine ganz normale Sehnsucht nach Leben, ich nun nicht mehr von dieser Welt stillen lasse. Denken wir noch einmal an dieses Bild von der Fata Morgana, sondern zu Gott gehe und sage, bei dir und bei dir allein ist die Quelle des Lebens. Das ist dann, was uns hält, was uns trägt. Wenn wir erfasst sind von dieser Liebe, bezwungen von dem, was Christus getan hat, erobert von dieser Gnade, dann ist das Ziel unseres Lebens, nicht länger nach dem zu leben, was in dieser Welt ist. Der Lust des Fleisches, der Lust der Augen, dem Hochmut des Lebens, sondern unsere Norm ist es, er, Christus ist mein Leben. Ihn will ich kennenlernen. Und darum noch einmal die Frage heute Morgen. Liebst du den Vater oder liebst du die Welt? Ein Christ ist auf dieser Erde wegen des Kreuzes ein Fremdling. Seine Heimat ist im Himmel. Dort ist er verankert. Ein Christ ist jemand, der versetzt ist, soll ich sagen, transplantiert ist, aus dem System dieser Wirklichkeit, aus dem System des Diesseitigen, aus den Fesseln der Ordnung dieses Lebens in den Bereich Gottes, um nun vor dem Angesicht Gottes zu leben. Dann lebst du in dieser Welt, oh ja, und dann bist du noch angefochten, aber die Quellen, die Wurzeln deines Lebens sind nicht mehr in der Welt. Du lebst nicht mehr aus dieser Welt, sondern du lebst als jemand, der in Gott gegründet, in Gott verwurzelt ist. Du lebst dann in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Johannes schreibt, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und hier ist der Gegensatz. Die Welt, die du liebst, die wir alle lieben, von Natur aus, die vergeht. Die hat einmal ein Ende. Aber wenn du den Vater liebst, wenn du den Willen Gottes tust, dann bleibst du in Ewigkeit. Und wenn du gemäß dieser Welt lebst, wenn du an diese Welt dein Herz hängst, dich auf diese Welt ausrichtest, ich wende mich jetzt mal ganz besonders auch an die Jungen unter uns, die Jungen und Mädchen, dann wird euer Ende tot sein. Dann wirst du vielleicht scheinbar Erfolg in deinem Leben haben. Vielleicht. Aber im Licht Gottes, im Licht der Ewigkeit, wirst du nichts anderes sein als Strandgut der Geschichte hin und her geworfen. Du bildest dir vielleicht noch ein, das alles beherrschen zu können. Gottes Wort sagt dir heute Morgen, wenn du einen Anker in deinem Leben haben willst, dann ist es Gott und seine Gebote. Dann bleibst du in Ewigkeit. Dann wird es in deinem Leben drunter und drüber gehen. Es wird keineswegs steil aufwärts gehen, keineswegs, im Gegenteil. Es wird ein Leben des Leidens und auch des Sterbens sein. Aber du bist in Gott verankert und wirst bleiben in Ewigkeit. Herr, was willst du? Das sollte unsere Frage sein. Dann lese ich sein Wort, dann will ich das wissen, was da geschrieben steht. Und dann sage ich nicht einfach, auch mir liegt es nicht so, die Bibel zu lesen. Die Welt zu lieben, das heißt immer sich ihr ausliefern, sich ihr preisgeben. Und das Ende ist der Tod. Aber wisst ihr, wenn unsere Wurzeln in Gott sind, dann dürfen wir auch immer wieder erfahren, dass die Liebe zu Gott stärker ist. Dass wir erfasst werden von der Liebe Gottes. Dass Gott uns immer wieder zu sich zieht. Immer wieder. Ich will mal konkret werden. Denken wir an Josef. Josef in Ägypten. Er konnte sagen, als die Frau Potiphas ihn verführen wollte, wie kann ich diese große Sünde, dieses Böse tun? Nicht da wird Überwindung der Welt konkret. Oh ja, er musste in Ägypten leben. Hatte er sich nicht ausgesucht. Aber sein Herz, das Herz von Josef, das gehörte Gott. Und deswegen hatte er bei allen äußeren Umständen, und das, was ihm es einbrachte, war das Gefängnis, der Kerker. Ja? Er hatte ein Fundament, einen Bestand in seinem Leben. Und wenn wir das einmal erfassen, im Glauben erfassen, wenn uns das der Geist Gottes schenkt, dann werden wir sehen, wie arm diese Welt ist. Es vergeht alles, es zerrinnt alles, es zerbröselt alles. Und wie reich wir sind, wie reich Gott seine Kinder gemacht hat. Sie bleiben für immer. Und zwar vollkommen gleichgültig, in welcher Situation du dich in dieser Welt befindest. Unmittelbar, bevor Jesus Christus nach Golgatha ging, da betete er als Hoherpriester Folgendes. Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt hinausnimmst oder herausnimmst, sondern ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Vater, bewahre sie vor dem Bösen, vor Satan. So beten auch wir. So können auch wir jeden Morgen beten, bevor wir in diese Welt hineingehen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Lasst uns nicht diese Welt lieben. Sie wird vergehen. Was wir bekommen werden, das ist ein Mund voller Sand. Leben, Leben ganz sicher nicht. Und es ist nicht diese Welt wert. Sie nimmt nur. Sie melkt in Wahrheit dich permanent nur aus. Und am Ende steht der Tod. Steht das Hohngelächter der Hölle. Vergiss das nicht. Dagegen gibt der Vater mehr, als er verheißt. Ewiges Leben. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.